In der heutigen Folge geht es um das Thema Widerstand in Change-Prozessen. Zu Gast ist Gesine Engelage-Meyer, erfahrene Change-Managerin und Expertin für Team- und Organisationsentwicklung. Wir klären, warum Widerstand in Change-Projekten kein Zeichen von Scheitern, sondern ein natürlicher Teil jedes Veränderungsprozesses ist. Gesine erklärt, wie Führungskräfte mit Emotionen und Unsicherheiten umgehen können, nicht nur bei den Mitarbeitenden, sondern auch bei sich selbst. Außerdem geht es darum, warum gerade in schwierigen Phasen ehrlicher Dialog, das Ernstnehmen von Ängsten und das Schaffen von Begegnungsräumen entscheidend sind. Zum Abschluss teilt Gesine konkrete Tipps, wie Unternehmen auch in stürmischen Zeiten den Kontakt zu den Mitarbeitenden halten und Change-Projekte erfolgreich gestalten können. Ich bin Achim Freier von Mitgestalten und wünsche dir viel Spaß beim Zuhören.
Du hörst Zufrieden arbeiten, den Podcast für Personaler und Entscheider im deutschen Mittelstand. Wir unterstützen dich dabei, dein Unternehmen durch mehr Zufriedenheit am Arbeitsplatz nachhaltig erfolgreich zu machen.
Hallo und herzlich willkommen, Gesine Engelage-Meyer im Zufriedenarbeiten-Podcast. Du bist Beraterin von Change-Projekten, das ist eins deiner Schwerpunkte. Der andere Schwerpunkt geht so in Richtung effektive Teamarbeit, hier insbesondere der Fokus auf hybride Teams. Dazu hast du auch ein Fachbuch veröffentlicht mit hybriden Teams, mehr erreichen, Werkzeuge, Methoden und Praktiken für gelungene Zusammenarbeit auf Distanz. Wir werden uns heute eher dem Thema Change und Change-Projekte widmen und da dem konkreten Thema Widerstand in Change-Projekten. Zunächst, bevor wir dann ins Thema einsteigen, die übliche Frage, die wir jedem Gast stellen, und zwar, was waren so die wichtigsten Schritte hin zu deiner aktuellen Rolle? Wo kommst du her? Was hast du vorher gemacht und was hat dich dazu bewegt, zu sagen, Change-Projekte, das ist spannend für mich, da würde ich gerne tiefer einsteigen.
Ja, herzlichen Dank, lieber Achim, und schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Frage. Wenn man meinen Lebenslauf anguckt und nach einem roten Faden sucht, dann könnte man so zwei Schwerpunkte sehen, oder ich nenne das auch ganz gerne zwei Herzen, die in meiner Brust schlagen. Das eine ist ganz klar Menschen. Ich finde, es gibt eigentlich nichts Spannenderes als das Thema Mensch. Wie ticken Menschen? Was bewegt sie? Was brauchen sie auch, um zufrieden zu arbeiten, zu leben und das auch noch miteinander? Und das andere Herz, da muss ich ganz ehrlich sein, da bin ich ein bisschen nerdig. Ich finde Prozesse, Systeme, gerne auch IT total spannend. Und in meinem Lebenslauf zeigt sich das, ich habe mal Hotelfachfrau gelernt. Das heißt, da waren ganz viele Menschen, ganz viele unterschiedliche Menschen. Und dann hat es mich zum anderen Herz gezogen. Ich habe technische BWL studiert. Also eine Veränderung, die damals viele mit sehr großem Kopfschütteln angeschaut haben. Und im Studium habe ich ganz, ganz viel gelernt über wertschöpfende Prozesse und ja, wie Unternehmen erfolgreich sind. Und ich bin dann in mein Arbeitsleben gestartet, in einem Konzern, der hier in Hamburg ansässig ist, und war total überrascht, dass es nicht reicht, ein richtig gutes Fachkonzept zu haben, wenn es darum geht, Prozesse zu optimieren oder Veränderungen voranzutreiben, sondern dass da immer Menschen sitzen, die irgendwie mit dem Kopf schütteln oder mit der die Stirn runzeln, ganz komische Rückfragen stellen. Und so kam ich tatsächlich dazu, irgendwann zu erkennen, ja, ein fachliches Konzept ist total gut, bringt aber nichts, wenn es in der Schublade verschwindet, weil Menschen überhaupt nichts damit anfangen können und sich da auch gar nicht wiederfinden. Und dann habe ich irgendwann festgestellt, ach, kann ja eine ganze Menge tun, dass Menschen sich gerne einbringen und am Ende, dass das Konzept dadurch noch besser wird. Und das war dann so mein Einstieg ins Change Management.
Okay, jetzt bist du schon ein paar Jahre dabei, hast schon wahrscheinlich Einblick in viele, viele Organisationen gehabt, hast viele Change-Projekte gesehen. Vielleicht mal als Einstieg ins Thema, was ist denn ein Change-Projekt für dich? Ne? Rein theoretisch könnte man ja alles und nichts als Change-Projekt bezeichnen. Hast du da für dich so eine Grenze, die du benennen kannst, ab wann man hier tatsächlich von einem Change-Projekt spricht, wo es dann auch notwendig ist, das Ganze zu managen?
Ja, es gab mal diese schöne Kampagne, Marketing-Kampagne von Opel, glaube ich, damals, die so die Überschrift hatte, umparken im Kopf. Mhm. Und das ist für mich so der Inbegriff von Change. Also wenn es darum geht, nicht nur so einzelne Verhaltensweisen zu ändern, sondern tatsächlich auch ja, Perspektiven zu ändern, anders gemeinsam auf Themen zu schauen. Und weil du gefragt hast, ne, so wann würde man denn so jemanden wie mich dazu holen? Zum einen eben, wenn schon klar ist, das ist etwas, was Menschen nicht mal ebenso gut finden und auch nicht mal ebenso im Alltag umsetzen. Und natürlich, je mehr Menschen auch beteiligt, betroffen davon sind, desto mehr gibt es natürlich auch zu tun, desto mehr gibt es zu kommunizieren und desto sinnvoller ist es halt auch, sich mit dem Thema Change Management, Change Kommunikation ein bisschen anzufreunden.
Okay, also man hat ja im Studium, hast du wahrscheinlich auch gelernt, die Change-Kurve, ne? So ein bisschen in Anlehnung an die Trauerforschung ist so ein klassisches Modell. Ich habe irgendwann in der Weiterbildung nochmal das SCARF-Modell kennengelernt. Das sind ja nur so Modelle, um sich so ein bisschen darauf vorzubereiten, was könnte denn passieren. Am Ende des Tages, wenn so ein Change-Projekt angestoßen wird, geht es ja eher darum, dass da Menschen sich in ihrer aktuellen Wohlfühlsituation bedroht fühlen und da dann entsprechende Emotionen aufkommen. Würdest du sagen, man muss dagegen ankämpfen, dass diese Emotionen hochkommen? Oder was ist der Ansatz, den man da wählen sollte?
Also Kampf auf keinen Fall. Es ist auf jeden Fall gut, etwas damit zu tun, aber kein Kampf. Ne? Also für mich ist halt, das ist wirklich, wie du gesagt hast, ne, diese Modelle, Change-Kurve und so weiter. Also am Ende des Tages ist es eine Achterbahn. Es geht im besten Fall vorwärts, aber immer mal geht es auch ein bisschen durcheinander und in den Keller. Und Menschen haben menschliche Regungen dabei. Mhm. Und für mich ist das eigentlich ein bisschen so wie, ne, der Widerstand oder der Gegenwind ist eigentlich so wie das trotzige Kellerkind, das eben gerne mal in einen Raum gesperrt wird, mit dem man nicht viel zu tun haben möchte. Und wer Teenager-Kinder zu Hause hat oder auch die Terrible Twos, also die 2- bis 3-Jährigen, der macht oft die Erfahrung, also dagegen anzukämpfen, schreien, das bringt nicht viel. Was damit zu machen, ist eine gute Idee. Und das startet eigentlich damit, du hast es eben so schön flüssig gesagt, ne? Dann gibt es die Change-Kurve und dann gibt es Emotionen, damit einfach erstmal seinen Frieden zu machen. Ne? Also das, egal wie sehr ich mich anstrenge, als Führungskraft oder auch als Projektleitung, Menschen werden sich schwer tun, Menschen werden erst dagegen haben, hat überhaupt nichts damit zu tun, erstmal, ob ich jetzt hier einen guten oder schlechten Job mache, sondern gehört dazu, Punkt und fertig. So, und dann ist man selber schon gar nicht mehr so aufgeregt, wenn es passiert.
Okay, also wenn wir, nehmen wir mal die Change-Kurve, jetzt wo wir schon so ein bisschen dabei sind, faktisch ist ja die Idee dabei, dass das, was die Change-Kurve abbildet, bei jedem einzelnen Menschen passiert. Ne? Nur, dass sozusagen die Zyklen, in denen das passiert, deutlich unterschiedlich sein können, was auch die Herausforderung ist beim Managen von Change-Projekten. Ist das schon mal so richtig? Du hast neulich eine veränderte Change-Kurve mal auf LinkedIn gepostet, wo du sage ich mal, eine durchgehende Wellenbewegung dargestellt hast und bist so ein bisschen abgewichen von diesem klassischen Bild. Es gibt erstmal ein Aufbäumen, dann geht's kurz runter, dann gibt's den Widerstand und dann kommt man irgendwann durch das Tal der Tränen wieder in eine Performance-Situation. Welche Erfahrungen haben dich dazu gebracht, zu sagen, okay, es ist ein viel längerer Prozess, ein viel stärkeres Auf und Ab?
Also ich finde, was ja alle Modelle in sich gemeinsam tragen, ist, es sieht immer alles so schön sortiert aus. Ne? Also so die Change-Kurve gibt 6 bis 9 Phasen, je nachdem, welches Modell man sich anguckt. Oder auch Kotter, ne, dann hat man so im Auge, ach, dann gehe ich so eine Stufe nach der anderen. Und immer wenn ich die nächste Stufe gemeistert habe, wird es auf jeden Fall schon besser sein, leichter sein. Und meiner Erfahrung nach ist es nicht so, sondern wenn man sich so dieser Phasen gerade nicht so bewusst ist, fühlt es sich eher so an, als jetzt sind wir 2 Schritte vorgegangen und warum sind wir denn jetzt schon wieder 3 Schritte zurückgegangen? Also es ist nicht ganz so, finde ich, kontinuierlich, sondern es ist halt wie in so einer Achterbahn. Es geht hoch, es geht runter, es geht hoch, es geht runter. Es ist nicht ganz so gut planbar. Und deswegen sind wiederum Modelle so wichtig. Denn wenn man mal von oben drauf guckt, ist halt doch immer irgendwas, hat sich schon weiterentwickelt. Es gibt schon erste Lösungen oder Menschen verhalten sich schon zum Beispiel anders und unterstützender als vor 3 Monaten. Ist mir nur im Eifer des Gefechts oft nicht so bewusst. Und da kommen halt wieder diese Emotionen. Ich gehe vielleicht irgendwie wohl sortiert in so ein Projektmeeting und denke, ach guck, letztes Mal haben wir ja schon ein paar Dinge erarbeitet. Es sind schon bei Ideen beteiligt worden. Da setzen wir jetzt an. Und schwupps gibt's schon den ersten Kommentar, der vielleicht heißt, ich verstehe immer noch nicht, warum wir das hier alles machen. Und habe ich auch wirklich keine Zeit dafür. Und deswegen finde ich total wichtig und deswegen hatte ich auch diese Change-Kurve, dieses Auf und Ab gemalt, dass es halt nicht darum geht, vielleicht eine Phase, wo es ein bisschen wilder ist, zu überstehen, sondern es ist ein Marathon und ich brauche halt grundsätzlich diese Gelassenheit oder Fähigkeit, immer mal wieder auf und immer mal wieder ab und trotzdem zu sehen und auch anderen so die Zuversicht zu vermitteln. Und insgesamt geht es aber vorwärts.
Okay. In so Change Management Weiterbildung lernt man ja immer, man muss eine Change Story aufsetzen am Anfang und dann an dieser Change Story sich entlanghangeln. Ne, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann wirkt es eher so als, ja, man kann eine Change Story aufsetzen, aber ob man sich an dieser entlanghangeln kann, ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Würdest du sagen, das macht überhaupt Sinn, so eine Change-Story aufzusetzen?
Ja, ich finde, das macht ganz, ganz viel Sinn, denn der Kern von einer Change-Story ist ja, sich überhaupt erstmal zu fragen, warum das Ganze? Also wenn auch schon allen klar ist, hey, das wird hier echt Zeit kosten, das wird Energie kosten, Menschen kommen eine Zeit lang zu anderen Dingen nicht so sehr, dann braucht das halt einfach eine Antwort, warum machen wir das denn? Und im besten Fall ist so eine Change Story, hat ja nicht nur eine Antwort aus Geschäftsführungsebene, weil wir Marktführer werden wollen oder weil wir zukunftsfähiger sein wollen oder halt marktgerechte Produkte haben, sondern sie haben halt auch Antworten aus der mitarbeitenden Perspektive. Und ich finde halt so dieser grobe Rahmen, warum machen wir das? Da einfach ein paar schlagkräftige Antworten dazu zu haben. Das ist gut investierte Zeit am Anfang und das macht auch Sinn, sich das immer mal wieder anzugucken. Gerade eben, wenn wieder alles in Frage gestellt wird, was soll das denn hier? Einfach wieder so, guck mal, dafür machen wir das. Und gleichzeitig ist es halt auch eine gute Idee, diese Story nicht, wir haben jetzt einmal Antworten gefunden, sondern halt diese Fragen auch immer wieder den Betroffenen oder auch Beteiligten zu stellen. So, warum machen wir das hier? Was hast du davon? Warum glaubst du, oder welches Problem könnte das hier eigentlich lösen?
Wenn ich mir so die Change-Projekte auch teilweise intern bei uns so anschaue, dann nehme ich immer so wahr, wir haben eine Idee, da wollen wir irgendwie hin und irgendwann geht so verloren, geht das Gefühl verloren, es schafft einen tatsächlichen Mehrwert. Das wäre dann so ein Punkt, wo du sagen würdest, wir schauen uns die Change-Story nochmal an, die haben wir vor einem halben Jahr aufgesetzt und das muss das da wollen wir uns weiter drauf zubewegen. Würdest du sagen, dass eine Change Story im Laufe der Zeit angepasst werden darf, verändert werden darf, weil sich ja auch Bedingungen ändern am Markt? Oder sollte das sozusagen von vornherein, wir bleiben dabei, damit es sozusagen zumindest eine stabile Konstante in dem ganzen Projekt gibt?
Also stabile Konstante ist tatsächlich hilfreich. Und dann natürlich auch der Blick drauf, passt das eigentlich noch? Denn im besten Fall entsteht ja auch im Gehen immer mehr Klarheit, warum, wo geht's eigentlich genau hin und was haben wir auch davon? Deswegen darf das gerne auch immer mal wieder angepasst werden.
Wenn wir nochmal zurückgehen auf dieses Thema Widerstand, das, was ich beobachte, ist, dass Führungskräfte sagen, ja, das müssen die Mitarbeitenden doch auch wollen. Und dass das dazu führt, dass sie überrascht sind von dem Widerstand. Wie würdest du das angehen? Also wie würdest du sozusagen der Führungskraft klar machen? Möglicherweise gibt es Widerstände, mit denen du oder sie nicht rechnen können.
Also erstmal ist es schon ganz hilfreich, dieses Wort müssen zu hinterfragen. Das sind tatsächlich oft so Gedanken, ne? So dieses, das müssen die doch gut finden oder das müssen die doch verstehen, dass es genau das ist, was wir brauchen. Und ich meine, die gute Nachricht dabei ist ja, keiner muss irgendwas. Also wir sind tatsächlich frei da drin, was wir gut finden und was auch nicht. Und was ich dann manchmal frage ist, also wenn jemand halt der Meinung ist, das ist das Ziel, ne, hier muss jeder alles gut finden und es muss doch ein Werkzeug geben oder ein Zauberstab, wie ich das mal eben so herbeiführen kann, frage ich immer nach eigenen Erfahrungen in Veränderungen. Ne? Denn die gute Erfahrung ist ja, oder die gute Nachricht ist ja, wir sind ja nie nur irgendwie Menschen, die Veränderungen vorantreiben oder gestalten, sondern jeder und jede von uns hat auch selber Erfahrung. Und dann einfach mal zu hinterfragen, war denn jede Veränderung bisher, war das gewollt und war das einfach? Und dann zum Beispiel mal zu fragen, was hat es denn leichter gemacht oder was hat genau ermöglicht von diesem vielleicht erstmal, ich weiß auch nicht, ob das gut ist oder ich finde es eigentlich auch total doof, die Idee zu, ich gucke es mir mal an, zu, ich hätte sogar ein paar Ideen, wie ich dazu beitragen kann. Also das mal zu hinterfragen. Und natürlich hat das auch viel so mit Menschenbild zu tun. Ne? Also wenn ich halt der Meinung bin, so ein Mensch ist wie so ein Werkzeug und ich muss halt nur den richtigen Schraubenzieher finden, damit ich da innen drin irgendwie von desinteressiert und demotiviert zu Begeisterung schalten kann, dann ist es wahrscheinlich wirklich schwer, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Aber ich glaube, dann ist es auch an vielen Stellen in Unternehmungen schwierig. Ich meine, das werdet ihr wahrscheinlich mit euren Mitarbeiterbefragungen auch immer ganz gut mal wieder sehen. Ne? So, die gewünschte Motivation ist das eine. Und wie ist es denn tatsächlich bei den Menschen?
Was sind denn aus deiner Perspektive so die häufigsten Hintergründe von Widerständen, die auftreten? Was steckt da dahinter bei den Mitarbeitenden, die sagen, da mache ich nicht mit oder die vielleicht sogar an der einen oder anderen Stelle dagegen arbeiten? Was bewegt die dazu?
Ich habe mal in meiner Change-Manager-Ausbildung auf einem großen Flipchart gelesen, Widerstand ist so 80% maskierte Angst. Und ich weiß, dass ich damals dachte so, ist das nicht ein bisschen übertrieben? Und ist das nicht etwas sehr in den Worst Case? Inzwischen sage ich, das stimmt total. Denn also Angst ist ja im Grunde einfach, sorgt ja dafür, dass wir hingucken, wenn wir das Gefühl haben, hier ist irgendwas unsicher oder hier ist irgendwas in Gefahr. Und wenn ich gegen etwas bin, dann bin ich ja immer für irgendwas, was halt gerade in Gefahr ist oder was noch nicht da ist. Und deswegen so in Unternehmensprozessen sind die Ängste halt ganz oft, ja, die Selbstbestimmung zu verlieren oder auch nicht mehr Herr zu sein von dem, was da gerade passiert. Also da ist KI zum Beispiel so ein gutes Beispiel. Da steckt halt gerade ganz, ganz viel Angst dahinter. Also zum Beispiel Existenzangst. Das ist ja schön, wenn da jetzt so KI-Agenten ganz, ganz viel Arbeit übernehmen. Aber was heißt das eigentlich für meine Arbeit? Und gleichzeitig ja auch so eine Angst, komme ich da mit? Also schaffe ich das? Also das auch oft so eine Angst, und das ist nicht nur bei KI, behalte ich das noch unter Kontrolle und kann ich das tatsächlich auch für mich nutzen oder springe ich hier an irgendeiner Stelle ungewollt von Bord?
Du hast mal in einem Post geschrieben, je mehr man versucht, den Widerstand zu deckeln, desto stärker wird der Widerstand. Was steckt da dahinter? Ist das eine reale Beobachtung aus deiner Beratungspraxis oder woher kommt der Satz?
Also auch den habe ich früh mal in irgendwelchen Change-Management-Büchern gelesen und tatsächlich, wenn ich hinter irgendeinem Satz stehe, dann auf jeden Fall der. Und ich freue mich natürlich, dass du so aufmerksam meine LinkedIn-Posts gelesen hast. Wer gerne kocht, der kennt das, ne? Also wenn ich zum Beispiel Nudeln koche und ich packe den Deckel drauf, dann schäumt das ganz schnell über. Ne? Und wenn ich aber den Deckel ablasse, dann köchelt das Wasser oft ganz angenehm vor sich hin. Die Nudeln werden weich und alles ist prima. Und das ist ja so dieses physikalische Prinzip, ne? Also wenn es halt irgendwo einen Druck gibt und tatsächlich, ne, so ein Widerstand, das ist halt großer Druck, ne? Also da ist irgendwie Angst, da ist vielleicht auch eine Wut oder eine Unsicherheit. Und wenn da jetzt jemand mit Gegendruck kommt, ne, was zum Beispiel heißt wie jetzt, was soll das hier eigentlich? Ihr müsst doch keine Angst haben, ne? Oder jetzt stellt euch doch nicht so an, jetzt reißt euch doch mal zusammen. Und dafür haben wir jetzt keinen Platz, darüber zu sprechen. Dann tatsächlich, ja, wird das halt umso größer, weil irgendwo muss es ja hin. Ne? Und wenn niemand dafür einen Ort schafft, wo es hin kann, dann sucht es sich seinen Ort. Und dann haben wir genau das, was wir eigentlich nicht wollen. Ne? Das sind dann so, die Grüppchen stehen am Drucker und unterhalten sich darüber, warum das auf jeden Fall bestimmt keine gute Idee ist und was wirklich hinter dem Change steckt. Also hallo Gerüchteküche. Oder digital ist es dann, ne, so dass die Chats irgendwie warm laufen und so weiter. Das heißt, da entstehen dann Geschichten, aber eben nicht die Change-Geschichten, die man gerne hätte, sondern die Gerüchte. Und schon wird die Angst noch größer und dann gibt's Allianzen und dann sind sich irgendwann alle einig, dass die wichtigste Aufgabe ist, dafür zu sorgen, dass dieser Change auf jeden Fall nicht gelingt.
Mhm. Nehmen wir mal ein Beispiel aus der Praxis. Change-Projekt ist angestoßen. Man merkt schon, der Flurfunk läuft auf Hochtouren. Es wird heiß, es regt sich erster Widerstand. Es gibt so ein paar Personen, die auch öffentlich gegen das Projekt zutage treten, die vielleicht auch den Personalrat oder Betriebsrat mit einschalten und sagen, das Digitalisierungsprojekt, das wollen wir so nicht. Da gehen ja alle unsere Arbeitsplätze verloren. Vielleicht zwei Fragen. Was hätte man vorher besser machen können? Und was kann man vielleicht auch machen, wenn es schon soweit ist? Also wenn man sozusagen, wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist.
Also erstmal finde ich, dass du dich sehr gut mit der Situation auskennst. Ich habe gerade, als du das so beschrieben hast, mehrmals genickt. Also was kann man tun? Ich bin tatsächlich total große Freundin von dieser Veränderungsformel, weil sie so schön einfach ist. Und die Veränderungsformel besagt ja, also auf der einen Seite, es gibt Widerstand. Völlig normal, gehört auch dazu. Und ich muss oder ich darf Dinge tun oder auch Raum dafür schaffen, für eben Faktoren, die stärker wiegen als der Widerstand. Das eine ist die Vision, also so diese positive Vorstellung davon, wo soll es eigentlich hingehen. Das nächste ist der Leidensdruck, also welchen Schmerz haben wir heute eigentlich, dass es sich auch lohnt, was zu verändern. Und das dritte sind konkrete Schritte. Und was das für die Situation heißt, die du gerade beschrieben hast. Also sagen wir mal Situation 1, was du gesagt hast. Das Kind ist schon ein bisschen in den Brunnen gefallen, weil schon sehr viele Menschen sich sehr sicher sind, dass das hier auf jeden Fall keine gute Idee ist. Dann ist es auf jeden Fall eine gute Idee, die Menschen zusammenzurufen und erstmal nochmal aus Führungsleitungssicht einmal klar zu benennen, worum geht's hier eigentlich? Also was versprechen wir uns davon? Welches Problem löst das auch? Was würde denn passieren, wenn wir gar nichts verändern? Und was sind eigentlich so die 1 bis 2 nächsten Schritte, die jetzt geplant sind, wo es hingehen soll oder was hilft, voranzukommen? Und dann gemäß der Formel Hallo Widerstand als nächstes mal einen Gesprächsraum aufzumachen. Und zwar zum Beispiel mit den Fragen, okay, wenn ihr das hier hört, was glaubt ihr denn? Was könnte denn da Sinn machen an dieser Idee oder an diesem Projekt? Und zweitens, was findet ihr eigentlich so herausfordernd an dieser Vorstellung, das zu verändern? Und dann hilft ein Format, also im Plenum oder in so einer großen Infoveranstaltung kann man jetzt nicht erwarten, dass sich dann einzelne Menschen melden und das alles preisgeben, sondern definitiv einfach in kleinen Gruppen dazu mal austauschen lassen. Ne? Also die intimste Gruppe ist zu zweit oder zu dritt. Und das danach einfach erstmal zusammenzutragen und dann ganz wichtig, es nicht klein zu reden. Mhm. Nämlich, dass diese individuellen Perspektiven drauf, ne, also was könnte Sinn machen und was ist aus persönlicher Sicht eigentlich so herausfordernd an dieser Idee, das einfach erstmal sammeln, stehen lassen, vielleicht sogar ein bisschen Pause machen und danach zum Beispiel gemeinsam zu überlegen, was machen wir denn jetzt damit? Mhm. Also was gibt es für 2 bis 3 Ideen, wie wir das, was da irgendwie Sinn macht, wie wir uns dahin bewegen können und was machen wir mit den Herausforderungen? Denn gerade in den Herausforderungen liegt ja so dieser Schatz, ne? Denn meistens sind die Menschen, die sich gut auskennen mit den Details von solchen Projekten, Konzepten, ja nicht die Menschen, die das steuern. Und deswegen ist es ja total praktisch, auch wenn es anstrengend ist, quasi aus Expertensicht mal zu hören, woran haben wir denn vielleicht noch nicht gedacht oder wo sollten wir tatsächlich hinschauen? Mhm. So, und dann zum Beispiel am Ende zu sagen, sich auf jeden Fall zu bedanken für das Vertrauen und dann zu sagen, das nehmen wir jetzt mal mit und wir gucken mal, wie wir mit den Gedanken das Konzept noch besser machen können und vor allen Dingen, an welchen weiteren Punkten wir so einen Austausch wie hier hinbekommen, damit wir weiter eure Ideen haben und gleichzeitig aber eben auch, dass wir uns bewegen und dass es vorangeht.
Okay, also in dem Fall betroffene Personen mit ins Boot holen. Wenn ich es richtig verstanden habe, bildlich wäre das so ein Großgruppenformat in irgendeiner Form, bei dem man sich in Kleingruppen aufteilt. Ist da nicht die Gefahr, dass sich da auch Allianzen bilden? Wie ist da deine Erfahrung?
Also ich würde es auf jeden Fall wild durchmischen. Also ich würde da nicht irgendwie in Silos oder so arbeiten lassen. Und also ich möchte eigentlich, dass sich Allianzen bilden. Und sollten sich da jetzt zum Beispiel so Cluster herausarbeiten, ne, dass zum Beispiel 4 Menschen zusammen sprechen, die sich sehr einig sind, dass das alles eine doofe Idee ist. Gerade da ist es ja ganz hilfreich, eben diesen Rahmen zu setzen, sie eben konkret zu bitten, ja, teilt euren Blick auf die Herausforderung, aber teilt bitte auch euren Blick darauf, was denn Sinn machen könnte. Und es ist wirklich spannend, was dann passiert. Denn also in Vorbereitung solcher Veranstaltungen bekomme ich auch immer ganz, ganz viele sorgenvolle Fragen. Was, wenn? Was, wenn Fragen gestellt werden, auf die wir noch keine Antwort haben? Was ist, wenn es sehr emotional wird und wir nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen? Oder was ist, wenn der Widerstand so groß ist, dass sich alle am Ende einig sind, dass das hier keinen Sinn macht? Und das Spannende, was aber passiert, also wenn ich als zum Beispiel der oder diejenige, die das Ganze auch hauptsächlich moderiert oder auch einen Input gibt, wenn ich mich bereit erkläre, hinzuhören, was ich ja an der Stelle tue, und wenn es mir ein Stück weit gelingt, es nicht gleich abzutun, dann verändert sich schon die Stimmung, ohne dass irgendjemand Lösung gibt. Und also ich mache diese Veranstaltung jetzt seit 10 Jahren und es ist immer der gleiche Effekt. Ja, und das ist im Grunde so dieses, wenn ich den Deckel mal abnehme, es aber nicht einfach nur überschäumen lasse, sondern tatsächlich halt einen Rahmen gebe. Ne? Ich gebe ja Rahmen mit Fragen, ich gebe Rahmen auch mit meiner eigenen Haltung. Und es dann eben einfach mal ein Stück weit da lasse, schon dadurch verändert sich etwas. Und das macht es dann eben auch für die, die solche Projekte verantworten, so viel leichter, weil sie müssen gar nicht alles lösen. Sie müssen auch nicht auf alles eine Antwort haben. Sie müssen auch nicht mit jeder Emotion umgehen. Es reicht manchmal schon einfach zu sagen, so, den Rahmen schaffen wir jetzt und danach gucken wir, was wir eigentlich damit machen.
Okay. Das heißt, einer der wichtigsten Punkte, die du eben genannt hast, wäre dann, sozusagen Ängste auf keinen Fall runterzuspielen, sondern sie immer mitzunehmen und im Zweifel im Raum stehen zu lassen, weil ansonsten würde der Widerstand noch steigen, weil sich die Menschen nicht ernst genommen fühlen mit ihren Ängsten. Und so im Sinne von lokalen Rationalitäten sind das ja vielleicht sogar auch aus deren Sicht in ihrer aktuellen Betrachtung reale Ängste, ne? Auch wenn sie jetzt für eine Führungskraft vielleicht nicht ganz so
als gravierend wahrgenommen werden. In der lokalen Rationalität der Einzelpersonen handelt es sich ja wahrscheinlich um eine reale Angst. Du hast gerade so ein bisschen darüber gesprochen, dass natürlich auch die Personen, die so ein Change-Projekt verantworten und auch die Führungskräfte nicht ganz frei von Emotionen sind. Mhm. Du hast eben gesagt, dass gerade vor so einer Veranstaltung, in der man das Feld mal öffnet und die Leute mal zu Wort kommen lässt, dass da Ängste bestehen. Gleichzeitig haben wir vorhin schon kurz darüber gesprochen, dass es manchmal ein bisschen überraschend kommt, der Widerstand, und dass natürlich auch verschiedenste Gefühle bei den Führungskräften, die das Change-Projekt initiiert haben, möglicherweise auslöst. Ne? Verärgerung, Unverständnis, was alles da hochkommen kann. Was kann eine Führungskraft tun, um mit den eigenen Ängsten umzugehen? Vielleicht kommt ja bei der Führungskraft sogar ein eigener Zweifel auf, ne? Wenn die ganzen Gegenargumente, der ganze Widerstand kam. Was kann die Führungskraft tun?
Also erstmal vielen Dank für die Frage, denn das wäre erstmal meine Antwort gewesen. Also wenn du mich jetzt gefragt hättest, was hilft denn der Führungskraft, eben mit diesen starken Emotionen der anderen umzugehen, dann ich sagen, naja, der erste Schritt erstmal mit den eigenen Emotionen umzugehen. Und da ist gut alles was so hilft. Ne? Also zum Beispiel, ja, selber erstmal sich zu klären. Ne? Also quasi, was ist das genau, was mir hier Sorgen bereitet? Gleichzeitig auch, was ist vielleicht das, was für eine Hoffnung ich habe oder für eine Sehnsucht auch, sodass ich auch sage, das lohnt sich, sich in diesen ganzen Modder zu begeben. Und dann sich selber mal zu fragen, was hilft mir denn eigentlich klassischerweise mit solchen, ne, Emotionen umzugehen? Ne? Die einen sagen dann, ja, mir hilft das total, mal mit jemandem zu sprechen, dem ich vertraue, der vielleicht auch schon in einer ähnlichen Situation war. Oder mir hilft es, das zum Beispiel alles mal aufzuschreiben oder Bilder zu malen. Oder mir hilft es, ich gehe jetzt einfach erstmal 20 Kilometer laufen. Also wir sind da so quasi so bei der emotionalen, ja, eigentlich emotionalen Selbstführung. Mhm. Und der große Vorteil ist, also wenn es mir gelingt, das für mich zu benennen, dann verändert sich ja schon was. Und vor allen Dingen, ich kann auch das total nutzen, um zum Beispiel dann im Großen so einen Raum zu schaffen. Ne? Denn also die große Herausforderung ist ja, wenn ich wirklich verstehen möchte, was bewegt meine Mannschaft hier eigentlich, da diese Sicherheit zu schaffen, dass es auch okay ist, das zu benennen. Und eigentlich das einfachste und gleichzeitig natürlich auch schwierigste Momentum dabei, was ich schaffen kann, ist, dass ich selber bei mir benenne. Also wenn ich quasi so einen Impuls gebe und sage, guck mal, ne, ich glaube, wir glauben als Unternehmen, dass das eine gute Idee ist und da wollen wir hin. Und gleichzeitig wissen wir aber auch, alles hat zwei Seiten. Und das heißt auch, wir dürfen uns hier von ein paar Dingen trennen. Und wenn ihr mich zum Beispiel fragt, was mich daran tatsächlich begeistert, ist das und das. Und was ich persönlich auch ganz schön herausfordernd finde, ist das und das. Und im allerbesten Fall bringen wir diese Perspektiven jetzt mal zusammen. Und ich würde mich total freuen, wenn auch ihr das benennen. Na, also es gibt ja diesen wunderbaren TED-Talk von der Brené Brown zum Thema Vulnerability, Verletzlichkeit. Mhm. Und so im Kern heißt es ja, na, also wenn ich möchte, dass Menschen mir vertrauen oder eine Verbindung aufbauen zu mir oder auch zu einem Thema, dann ist tatsächlich eine Brücke, dass sich einer oder einer traut, sich verletzlich zu zeigen. Und den stärksten Einfluss habe ich, wenn ich das bin. Also wenn ich als die oder derjenige, ne, die das steuert, die das irgendwie, die vorangeht, wenn ich das in einem für mich okayen Rahmen eben auch benenne. Und das hat meistens einen ganz schönen Wumms. Da passiert ja dann schon was mit den Leuten.
Das kann ich mir vorstellen. Ich habe gerade so ein bisschen mal an unsere KundInnen gedacht und habe aber auch gedacht, wird eine Riesenherausforderung für die Führungskräfte, weil wahrscheinlich in deren Köpfen sich so abspielt, wenn ich jetzt selber Zweifel an dem Projekt äußere, dann wird ja wahrscheinlich das Gespräch nachher sein, er glaubt ja selber nicht dran, dass das die allerbeste Idee ist, weil die und die Herausforderung hat er benannt. Aber wenn ich dich richtig verstehe, wäre das genau der richtige Weg als Impuls, um den Mitarbeitenden auch aufzuzeigen, ihr dürft hier wirklich auch eure Herausforderungen, eure Ängste hier im Rahmen der entsprechenden Veranstaltung benennen.
Ja, vor allem alles hat zwei Seiten. Ne? Also ich meine, wir müssen ja nur an Autokauf denken, wenn ich da irgendwie zu so einem Autohändler gehe. Und da ist einer, der erzählt mir nur, dass es das beste Auto der Welt ist, dass es noch nie ein besseres Auto gab, dass es das einzige Auto ist, was alle meine Probleme löst und mich total glücklich macht, glaubt ja kein Mensch. Ne? Es ist halt auch einfach mal total nicht authentisch. Und also ich würde halt immer empfehlen, über beides zu sprechen. Also ich würde jetzt nicht empfehlen zu sagen, sich davon hinzustellen, so ich finde es irgendwie gerade auch ganz schön schwierig und ich weiß überhaupt nicht, ob das hier eine gute Idee ist, sondern einfach zu sagen, es realistisch zu betrachten, wir wollen hier was verbessern für uns alle und das wird aber auch heißen, dass manches vielleicht erstmal schwieriger wird und wir eben auch uns von ein paar Dingen trennen müssen und das ist zum Beispiel mein Blick auf das Ganze. Und dann zum Beispiel zu sagen so, und das ist übrigens das, was mir hilft. Und ich bin ja ein großer Freund von Practice What You Preach. Ne? Also es ist jetzt nicht nur so, dass ich irgendwie neben Menschen stehe und sage, mach das doch mal so, sondern ich probiere das auch selber aus. Und ich habe mal eine sehr krasse Erfahrung da gemacht. Und das hatte mit Corona zu tun. Wie wir alle wissen, hat ja Corona eine ganze Menge Change gebracht. Und für uns bei Team Elephant hieß es zum Beispiel, ja, von heute auf morgen alle Aufträge weg, auch irgendwie völlig planlos. Aha, wenn wir die Menschen nicht mehr in einen Raum bringen mit Metaplanwänden und Post-its, was machen wir denn dann eigentlich noch? Gibt es irgendwas, was wir machen können? Und ich hatte dann das Glück, dass ich ja ziemlich schnell einen Kunden davon überzeugen konnte im April 20, dass wir einen Workshop, der eben geplant war, ganz klassisch in Präsenz, dass wir den online machen. Hatte aber den Haken, dass ich selber damals überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie das geht. Also ich glaube, ich hatte das Mural Board gefunden. Das hatte ich irgendwie 2 Tage vorher entdeckt und hatte so angefangen, mich so ein bisschen durchzuklicken. Ach, guck mal, man kann digitale Post-its schreiben. Zoom kannte ich seit einer Woche. Kann man sich heute schon gar nicht mehr vorstellen. Und ich hatte wirklich eine schlaflose Nacht, weil ich dachte so, aha, also ich nehme die jetzt in einen Raum mit, den ich selber überhaupt nicht kenne. Und wie kann ich das denn steuern? Wie kann ich denn da souverän meine Rolle ausleben? Und was ich dann gemacht habe, ist, dass ich am Anfang des Workshops ganz klar benannt habe, dass ich hier überhaupt nicht firm bin mit dem, was hier passiert, dass wir alle in einem Boot sitzen und dass ich aber mir vorstellen kann, dass das auch eine ganz coole Erfahrung sein kann. Ne? Also einfach auch mal neue Wege. Und dass es mir halt Hoffnung macht, wenn wir alle da irgendwie so drauf gucken mit, ja, wir geben uns jetzt mal in den Erforschungsmodus, dass wir, glaube ich, ganz gut vorankommen. Das hatte ich vorher noch nie gemacht, auch nicht in einem Raum. Und am Ende des Workshops ist mir aufgefallen, es war unheimlich schnell, dass es wirklich ja sehr bewegende Beiträge gab, sehr viele Ideen und wirklich gute Gespräche. Und irgendwann später ist mir erst aufgefallen, das hatte, glaube ich, viel mit diesem Intro zu tun. Also so dieses... Ich habe halt gesagt, ich bin hier auch als Mensch. Ne? Also ich bin hier als in meiner Rolle natürlich. Ich weiß meistens, was ich tun kann oder was ihr auch tun könnt. Aber dann bin ich hier auch ganz schön viel Mensch. Ne? Und im besten Fall gelingt das ja, dass ich Veränderungsprozesse so gestalte, dass das nicht nur fachliches Platz hat, sondern dass auch die Menschen Platz haben und beides zusammenkommt und man Dinge zusammen entwickelt, die einer oder eine für sich einfach auch nie alleine auf die Kette kriegen könnte.
Okay, also Vulnerabilität zeigen, ein ganz, ganz starkes Instrument, was aus deiner Erfahrung heraus total sinnvoll ist, das jetzt nicht falsch einzusetzen, sondern tatsächlich authentisch mit den eigenen Bedenken, mit den eigenen gesehenen Herausforderungen einzubringen als Impuls, um sozusagen einen offenen Austausch über Ängste, Nöte, Herausforderungen, die Menschen sehen, dazu zu initiieren. Wenn wir mal reingehen in so eine Situation, ob jetzt virtuell oder tatsächlich vor Ort mit Metaplanwänden, so wie du es eben schön beschrieben hast, wie schafft man dann vielleicht diesen Turnaround von, das ist sozusagen die große Gruppe der Widerständler, ne? Wenn das eine freiwillige Veranstaltung ist, werden sich auch eher die Personen vielleicht melden, die sagen, ich bin jetzt erstmal dagegen und ich will da meine Meinung kundtun. Wie kann man die dann tatsächlich für das Projekt gewinnen? Was braucht es da?
Also in der Praxis ist es ja so, dass das Widerstand ja nie irgendwie so abstrakt und groß daherkommt, sondern es sind ja tatsächlich einzelne Kommentare oder auch einzelne Fragen. Und wenn wir das mal an einem konkreten Beispiel machen, ich habe ein Projekt begleitet, da würde ich sagen, da war schon echt viel Widerstand und die mochten auch überhaupt gar keine Methoden. Ne? Also so, die mochten keine Workshops, die mochten keine Methoden, also alles, was ich mitgebracht habe, war irgendwie doof. Und wir haben dann so ein Hallo Change Story. Ne? Wir wollten halt gemeinsam mit dem Leitungsteam mal erarbeiten, was ist denn, warum könnte das auch hier Sinn machen? Also es ging um eine Umstrukturierung. Ich hatte Lego mitgebracht und ich hatte, glaube ich, zwei Sätze dazu gesagt. Und dann hat gleich der Erste gesagt, also wenn wir mit so einem Quatsch hier anfangen, ne, dann verlasse ich den Raum. Das machen Sie mit mir nicht, so. Und was ich dann immer mache, ist, ich versuche zu erkunden, was eigentlich dahinter steckt. Na, also, und oft ist es ganz hilfreich, einfach mal eine Hypothese anzustellen. Und in den allermeisten Fällen haben Menschen schlechte Erfahrungen gemacht. So, also habe ich in dem Fall gesagt, das klingt so, als ob sie bisher nicht nur gute Erfahrungen mit solchen Methoden gemacht haben. Ne? Und dann hat er gesagt, ja, genau das ist es. Ne? Also für mich ist das Spielkram, wir haben hier alle keine Zeit, wir haben auch keine Langeweile. Ich möchte einfach, wenn wir hier irgendwas machen, dass es halt ernsthaft ist und dass es uns voranbringt. So, und da, was man dann tun kann, ist einfach mal so diese, sich zu fragen, wofür kämpft der Mensch jetzt eigentlich gerade? Und das einfach mal in ein paar Worte zu fassen. Ich habe gesagt, also wenn ich es richtig verstehe, dann ist es Ihnen total wichtig, dass was wir hier machen, dass das Ergebnisse bringt. Also, dass wir hier irgendwie effektiv, effizient unterwegs sind. So, und dann in den meisten Fällen nickt dann das Gegenüber oder klärt es weiter. Na, also, das ist ja das Schöne bei Hypothesen. Die bringen immer was, auch wenn sie falsch sind. So, und was dann zum Beispiel hilft, ist das zum Beispiel anzuerkennen, zu sagen, in dem Fall habe ich gesagt, ich finde das eine total gute Idee, weil auch ich habe keine Langeweile und ich möchte gerne, dass hier was dabei rauskommt. Und ich finde, das sollten wir tatsächlich hier auch nutzen. Also im Grunde, wofür kämpft jemand, das anzuerkennen? Und dann mache ich total gute Erfahrungen damit, einen kleinen Mini-Kontrakt zu schließen. Schönes Wort. Das heißt, also wenn wir mal davon ausgehen, ne, dass wir hier irgendwie mit Ergebnissen rausgehen, dass das eine gute Idee ist, dann fände ich es total toll, wenn Sie da jetzt ein kritisches Auge drauf haben. Ne, also Sie sind im Grunde unser Ergebnis verantwortlich, mit mir zusammen natürlich auch, weil mir ist es ja auch wichtig. Und ich schlage mal Folgendes vor. Wir machen jetzt mal 5 Minuten eine erste Baurunde mit Lego und dann sagen Sie mal, wie Sie das einschätzen. Und also in dem konkreten Fall, wir haben 5 Minuten gebaut, er hat es abgenickt, wir haben eine halbe Stunde gebaut, ich habe ihn wieder gefragt, wie ist es, ne? Passt es so aus Ergebnissicht? Ja, passt. Und tatsächlich nach 2 Stunden hat er dann gesagt, ich hätte es nicht gedacht, aber tatsächlich habe ich noch nie erlebt, dass wir in 2 Stunden so schnell Ergebnisse haben und dass die tatsächlich auch besser sind, als wenn wir jetzt einfach nur geredet hätten. Und was jetzt so fantastisch klingt, ne, es ist ein ganz spannender Effekt, den ich auch immer wieder erlebe, ist, wenn das gelingt, also jemanden, also der sehr im Widerstand ist, also im Kern zu erreichen, nämlich wofür kämpft der, und das zu nutzen und anzuerkennen, dann wird oft ein Fantum draus. Ne, ich finde, das klingt so fantastisch, aber das ist halt auch das Coole, was da drin steckt. Ne, also dass ich halt wirklich, also die Menschen, die sehr dagegen sind, dass die erstmal wertvolles Wissen haben und dass die auch ganz schön viel nachher tun können, um das Ganze hochmotiviert voranzubringen. Ich weiß, es klingt ein bisschen abgefahren, aber wenn ich es nicht seit 10 Jahren erleben würde, würde ich es jetzt hier auch nicht so erzählen.
Ja, ich kann mir das sehr, sehr, sehr gut vorstellen, dass das so passiert. Und faktisch hast du ja eigentlich, bist du dem gefolgt, was du im Vorfeld gesagt hast. Ne? Du hast seine konkreten Ängste, seine konkreten Herausforderungen, die er gesehen hat, erstmal ernst genommen und auch seinen Widerstand ernst genommen und hast sie dann mit auf die Reise genommen. Ich stelle mir das bei einer gewissen Personenzahl, ne, wenn es dann auch verschiedene Widerstände gibt, sehr schwierig vor, ne? Komplexes System mit vielen Menschen, die unterschiedliche Gründe haben, dafür in den Widerstand zu gehen, ist das mit Sicherheit auch eine herausfordernde Aufgabe, wo es dann vielleicht auch mehrere Personen braucht, die die verschiedenen Hintergründe der Herausforderungen auch mit anschauen. Aber ich glaube, der Weg ist durchaus, kann ich mir gut vorstellen, dass das erfolgreich ist.
Ja, vor allen Dingen noch ein Gedanke, ne? Also ich werde ja auch oft gefragt, muss ich jetzt mit jedem reden, ne? Muss ich jetzt irgendwie mit jedem rumkuscheln und da irgendwie in den tieferen Gefilden Hypothesen aufstellen? Nee, muss ich ja gar nicht, ne? Weil, also tatsächlich ist ja, also die lautstark benennen, dass sie dagegen sind, das sind oft wenige, ne? Sondern dahinter stehen ja die Stillen und auch die Beobachter und die Beobachterinnen. Und deswegen diese einzelnen Dialoge, wenn das andere mitbekommen, dann macht das auch schon eine ganze Menge. Das heißt, im Grunde fokussiere ich dieses, das ist ja eigentlich wahrscheinlich so der anstrengendste Weg, ne? Dieses mit dem Widerstand umzugehen, ist so im 1:1. Ich muss es aber gar nicht mit vielen machen. Und es ja, entwickelt so viel Wirkung, dass es halt auf andere ausstrahlt und sie mitnimmt, ne? Also in Wirklichkeit darf ich wenige Gespräche führen, aber im besten Fall eben mit den richtigen und vor allen Dingen im besten Fall in den Situationen, wo es auch tatsächlich aufkommt.
Okay. Gesine, wir sind leider schon am Ende unserer Zeit. Abschließend fragen wir immer so ein bisschen so als Takeaway für die Hörerinnen und Hörer. Was wären so 3 konkret umsetzbare Tipps, die du einer Organisation mit auf den Weg geben würdest, die vielleicht in der eben beschriebenen Situation steckt? Widerstand ist schon da. Die Menschen haben teilweise geäußert, dass sie im Widerstand sind. Teilweise machen sie das vielleicht verdeckt in der Kaffeeküche. Was würdest du sagen, wie sollte die Organisation oder die Change-Verantwortlichen, wie sollten die reagieren?
Also erster Tipp ist wirklich nochmal Selbstklärung, ne? Also für sich selber als Organisation oder eben auch als Change-Team oder was auch immer, eben nochmal klar benennen, wie formulieren wir das eigentlich, wofür machen wir das, welches Problem lösen wir, was sind eigentlich hier so die nächsten Schritte, die wichtig sind zu gehen und dann tatsächlich zu überlegen, in welchen Formaten können wir eigentlich in Kontakt treten mit den Menschen? Und Kontakt treten ist halt nicht nur informieren. Ne? Also ganz oft ist ja, wir machen ganz viel Informationen, wir schicken ganz viele E-Mails raus, sondern was sind gute, für uns auch gut managbare Kontaktpunkte? Ne? Zum Beispiel, ja, wir machen jetzt mal eine Veranstaltung mit allen oder wir machen Workshops mit kleineren oder wir machen mal so eine Q&A-Runde, ne? Wo vielleicht auch die Führung befragt werden kann. Und dann in dieser Veranstaltung 3 wichtige Aufgaben. Das eine ist eben dieses, was die Selbstklärung ergeben hat, das zu verkünden und am besten Fall nicht mit Textfüßen, sondern vielleicht auch noch mit ein paar Metaphern oder ein paar schönen Bildern. Dann zur Gesprächsrunde aufrufen, eben in kleineren Gruppen mit 2 Fragen. Was findest du eigentlich sinnvoll an dem, was wir hier vorhaben? Oder was siehst du als herausfordernd an? Worauf sollten wir auch achten? Das Ganze dann danach teilen und dann tatsächlich sich dafür zu bedanken und zu verkünden, wie es jetzt weitergeht und welche weiteren Kontaktpunkte es geben wird. Und dann eben einmal überlegen, wie können wir eigentlich eben so einen Dialog auch über das ganze Projekt an kleineren Punkten immer mal wieder gestalten, sodass halt Menschen auch wissen, ach guck mal, ich gebe auch später noch die Möglichkeit, sich dazu zu äußern oder eben auch mal Fragen zu stellen.
Vielen Dank. Das waren mehr als 3 Tipps. Das war eine ganze Anleitung, wie man damit umgehen kann. Vielen Dank, Gesine. War super spannend. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und freue mich auf das nächste Mal. Bis dahin.
Das war Zufrieden arbeiten. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Darüber hinaus sind wir offen für Kritik, Kommentare und Anregungen. Schick uns hierzu doch einfach eine Mail an podcast@consulimus.de. Am meisten aber freuen wir uns über eine persönliche Weiterempfehlung und wenn du auch bei der nächsten Folge wieder einschaltest.